Der Purpose, reiner Hype oder Instrument für erfolgreiche Markenführung? Wir sprechen heute mit einem, der Haltung zum Treiber für Markeninnovation gemacht hat. David Löwe, Co-Founder von Everdrop.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Dr. Saskia Diehl.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Ich bin Saskia Diehl und spreche heute mit jemandem, der den Einwegplastikmüll im Haushalt den Kampf angesagt hat. David Löwe, einer der beiden Gründer von Everdrop. Hallo David.
Hallo Saskia.
Schön, dass du da bist.
Sehr gerne, schön, hier sein zu dürfen.
Ihr seid ja vor ungefähr 5 Jahren angetreten mit nachhaltigen Haushaltsprodukten, ja, für einen plastikmüllfreieren Alltag. Erzähl erstmal, ob das so stimmt, kurz auf den Punkt gebracht, und auch, was genau hinter der Idee von Everdrop steckt.
Also die Idee hast du gerade schon ganz gut geschildert. Vielleicht macht das noch ein bisschen greifbarer, wenn man erklärt, dass wir so ein bisschen aus einer Sinnkrise entstanden sind. Das heißt, wir haben, meine Mitgründer und ich, wir waren eigentlich alle in der Vergangenheit eher in so ganz klassischen kommerziellen Rollen. Mein Mitgründer Chris war bei BMW, Daniel hatte verschiedene Startups, ich war beim Burda Verlag und hatte davor eine Kreativagentur und noch so 2 Gründungen im Travel-Bereich gestartet. In der Zeit, als wir uns mit dem Thema beschäftigt hatten, das war so gerade 2018, 2019, das war eine sehr bewegende Zeit damals noch, war gerade auch so die Hochzeit von Fridays for Future und man hatte das Gefühl, die Welt erwacht endlich und wir werden uns mehr und mehr unseren Konsequenzen bewusst. Es gab ja in der Historie auch immer ganz tolle Präzedenzfälle, was passieren kann, wenn Menschen sich irgendwie von Problemen bewusst werden. Wir sind in einer Zeit gegründet, da haben so ganz viele Menschen mit Unternehmergeist Unternehmungen gegründet, die versuchen, bestehende Industrien zu verändern. Und in unserer Industrie, in der Haushaltsreinigung und Körperpflegeindustrie, ist es einfach so, das kennst du vielleicht auch selber, wenn du in den Drogeriemarkt gehst, also zu DM, und du gehst dann in die Regale zu den Haushaltsreinigern, dann wird dir eine Sache auffallen: das Plastikmüll ohne Ende. Das ist einfach alles in Plastik verpackt. Und dann ist diese Branche natürlich, wird dominiert von Riesenkonzernen. Das sind so ein Procter & Gamble, das ist ein Henkel, das ist ein Frosch und sowas. Das sind so Konzerne, die hunderte von Millionen, nicht sogar Milliarden an Umsätzen generieren. So, und wenn es so große Player gibt, dann passiert oft eins, dass halt wenig Innovation stattfindet. Das heißt, Innovation wird immer sehr, sehr oft von kleinen Organisationen getrieben. Und wir sind gestartet und haben uns einfach gefragt, hey, Plastik ist ein Riesenproblem. Also klar, die globale Erderwärmung ist eine der größten Bedrohungen der Menschheit. Gleichzeitig werden wir jedes Jahr wieder aufs Neue Rekordmeister in Müllproduktion. Und wenn du im Urlaub bist oder in der Natur bist, du siehst einfach, dieses Plastik ist ein Teufelszeug. Es ist überall. Ja? Und wir haben uns gedacht, geht das nicht anders? Und so ist die ganze Idee entstanden. Und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, wie kann man vielleicht eine Industrie in eine andere Richtung schieben, hin zu mehr Refill, hin zu Alternativen ohne Plastikmüll oder Plastikmüll zu reduzieren. Und genau so ist Everdrop entstanden.
Spannend. Wie war denn da so genau die Kette? Du hattest eben begonnen mit der großen Idee, Menschen können doch viel verbessern, können innovativ sein, können auch viel von dem Schaden, den wir selbst angerichtet haben, in eine andere Richtung wandeln. Dann sprachst du von Plastik und von den Mengen, die es hier gibt. Und ja, was war denn zuerst die Idee, wir müssen Plastik vermeiden oder wir möchten gerne was im Bereich Haushaltsprodukte machen? Wie kamt ihr dazu, der Entscheidung?
Ja, wir sind ganz klassisch aus dem Purpose gegründet. Es war noch gar nicht so Plastik, aber wir waren einfach sozusagen hart desillusioniert von unseren eigenen Berufen. Wie gesagt, ich ganz lange im Marketing, und wenn man sich so das gerade so diese Klima- und Umweltprobleme anguckt, dann ist es ja so, wenn du im Marketing, oder danach hatte ich 2 Startups im Travel-Bereich, wenn du dir im Marketing anguckst, okay, was mache ich denn gegen diese Probleme? Ich habe eine Tochter, die wird jetzt 12, wenn die irgendwann mal fragt, du Papi, was habt ihr gemacht, als ihr noch das Ruder umdrehen konntet, würde ich sagen, ja, Marketing, und das ist ein Bereich, indem du nicht nur nichts gegen die Probleme machst, sondern du bist Teil des Problems. Ja? Also du bist der Motor, der Menschen Sachen kaufen lässt, die sie im Zweifelsfall nicht brauchen. Ja? Du heizt den Konsum an. Und das ist natürlich eine ziemlich ernüchternde Erkenntnis. Und das heißt also, ganz am Anfang stand der Wunsch, Und der war noch gar nicht so konkret auf das Plastikthema. Es war einfach nur der Wunsch da, wie schön wäre es, wenn man was arbeiten könnte und natürlich auch seine Brötchen verdienen kann mit etwas, was eher Teil der Lösung ist, anstatt des Problems. Dann sind wir sehr ergebnisoffen durchgegangen. Dass wir irgendwo im Haushaltsreinigungsbereich landen, hätten wir uns auch nicht gedacht. Ja, es wird uns auch ganz gerne als umgekehrter Sexismus vorgeworfen, so hey, wie können denn drei Männer etwas im Haushaltsreinigungsbereich vormachen? Aber es macht einfach, wenn man sich die Industrie anschaut, total Sinn, wegen der fehlenden Innovationen und der absoluten Sinnfrage, brauchen wir denn wirklich so viel Plastik in diesem Bereich? Die Antwort ist nein. Spoiler.
Okay, ja, und ich denke auch, weil es einfach einen großen Hebel gibt in dieser, genau in dieser Branche, die so viel Plastik produziert, die aber auch notwendig ist. Es ist ja kein Luxus zu putzen.
Genau, nee, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist das Thema eigentlich im Haushaltsreinigungsbereich. Es ist kein Kann-Produkt. Ne? Also ich kann weniger Mode konsumieren. Ja, ich kann vielleicht irgendwie weniger Shishi und Nonsens kaufen. Aber mit Haushaltsreinigung und Körperpflege hat man halt das Problem, ja, lass das mal weg. Dann kommst du relativ schnell läufst auf andere Probleme zu, wenn wir nicht mehr putzen und uns nicht mehr pflegen und keine Körperpflege betreiben. Deswegen ist es genau so, dass diese Industrien, um die wir nicht drum herum kommen, dass die eigentlich besondere Notwendigkeit haben, sich zu innovieren und zu transformieren. Hier muss was passieren.
Jetzt sagtest du gerade, ihr seid aus dem Purpose gegründet worden.
Ja.
Ich glaube, du sagtest sogar, wir sind klassisch aus dem Purpose gegründet worden.
Das
finde ich total spannend, weil eigentlich ist das ja gar nicht klassisch. Ja, also eigentlich,
ja,
wenn man sich die Industrien anschaut und auch viele Unternehmen, die in Deutschland beheimatet sind und von hier aus erfolgreich tätig sind, auch in deiner Branche, ist es ja eben andersrum. Ne? Die kommen aus der Produktion. Wir haben auch natürlich auch andere Gegebenheiten. Wir haben große Werke, die am Laufen gehalten werden müssen. Und dann kam irgendwann mal das Purpose-Thema eher obendrauf. Also ganz spannendes Thema und vielleicht auch eine super Chance oder auch ein Vorteil für euch. Ja, da können wir gleich drüber sprechen, was das bedingt. Aber jetzt haben wir so häufig über das Wort Purpose gesprochen. Jetzt wollen wir erstmal hören, ja, wie lautet der denn eigentlich, wenn der so toll ist und so super funktioniert?
Ja, nee, das ist lustig, dass du mich da gerade darauf aufmerksam gemacht hast, weil ich das Wort ganz klassisch verwendet habe. Tatsächlich ist das so ein bisschen so ein Bubble-Effekt. Wir sind in der Zeit gegründet, da haben sich dann wahnsinnig viele solcher Firmen formiert. Ja, also da ist irgendwie Gotback, da ist The Female Company, Nukao, Tomorrow Bank und so weiter und so fort. Also es gab so ganz viele Impact-driven, Purpose-driven Companies. Und wir haben dann auch relativ schnell einen Verein gegründet, der heißt Startups for Tomorrow. Und wir treffen uns regelmäßig, machen so Founders-Offsites, besprechen uns, tauschen uns viel aus und sowas. Und deswegen tatsächlich mit diesem ganz klassisch, das ist tatsächlich irgendwie so eher so der Bubble geschildert, in der ich da unterwegs bin. Vielleicht um diesen Begriff Purpose auch irgendwie so ein bisschen zu definieren. Und die Frage ist ja, was ist eigentlich so der eigene Zweck oder der eigene Sinn, ja, über dem Handeln, ich nenne das jetzt mal der Existenzbewältigung oder das sowas hinaus. Ja, so. Und ich glaube an diese Frage, die Frage ist natürlich mit einem gewissen Luxus verbunden, weil man muss erstmal in der Lage sein, sich diese Frage zu stellen. Da muss man auch mal so ehrlich sein. Wenn man dann diese Frage stellt, kommen sehr, sehr viele Menschen eben da drauf. Vielleicht kennst du auch David Sinek, der dieses Find Your Why Buch oder Mr. Why heißt er ja auch rausgebracht hat und sowas. Und er sagt sozusagen, hey, wenn man sich in Dienste stellt von etwas Größerem, ja, serving other people, serving the planet, serving some sort of purpose, dann geht es einfach mit einer wahnsinnigen Erfüllung einher. Und ich glaube, oh Gott, das wären jetzt vielleicht zu viele Buchempfehlungen dann am Ende, aber die waren doch sehr, sehr prägend. Es gibt auch so einen Wiener Psychologen, der heißt Viktor Frankl. Das ist wirklich so, glaube ich, so eines der Bücher, der landet immer wieder auf dieser Liste, wenn du nur ein Buch in deinem Leben noch lesen dürftest, welches wert ist und sowas. Und dann kommt immer Man's Search for Meaning. Der wurde damals von den Nazis deportiert und hat 6 Jahre Arbeitslager überlebt und hat bei seinen Beobachtungen eben festgestellt, dass es nicht entscheidend war, ob die Leute groß und stark oder klein und schmächtig waren, ob sie all das überlebt haben, sondern es haben die überlebt, die einen höheren Sinn hatten, die wussten, warum es diese Strapazen zu überleben gibt. Und der hat die Logotherapie begründet und darin ist eben ein ganz großes Thema, was wir wahrscheinlich heute in der Gesellschaft sehr, sehr stark sehen. Wenn den Leuten der Sinn des Lebens abhanden kommt, ja, dann fallen sie in eine Leere, ja, dann werden sie anfällig für Depressionen, dann werden sie anfällig für kriminelle Sachen, für Glücksspiel, für all diese Dopamin-Trigger und sowas. Und deswegen basiert diese Logotherapie eben sehr, sehr stark darauf, dass man seinen Sinn findet. Es gibt nicht diesen einen Sinn im Leben, sondern das Ziel ist es sozusagen, alles, was du machst in deinem Leben, sollte einem Sinn verfolgen. Ja, und der kann kontextabhängig sein, der kann lebensphasenabhängig sein, wie auch immer. Aber du solltest es aus einer Überzeugung heraus machen. Und ich glaube, das fehlt den Leuten heutzutage viel, dass sie viele Sachen einfach, wir sind in einer absoluten, ich glaube, so gut ging es der Menschheit noch nie. Und die Deutschen, wir sind Großteil in einem unfassbaren, luxuriösen Verhältnis. Wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass wir was zu essen haben. Bis auf jetzt die aktuellen Zeiten, wir sind eigentlich sicher, wir sind sehr, sehr gesund. Lebenserwartung steigt regelmäßig und sowas. Und trotzdem geht den Leuten der Sinn flöten. Die sind trotzdem, wir haben eine so hohe Depressionsrate wie noch nie. Die Leute sind leer. Sie wissen, suchen nach ihrem, ja, was ist der Grund, warum ich eigentlich hier bin und sowas. Und ich glaube, das ist eine luxuriöse Situation, aber halt auch eine sehr verantwortungsvolle Situation. Und in diesen Zeiten kann eben ein sehr guter Weg sein, zu sagen, hey, okay, wenn ich jetzt in so einer privilegierten Situation bin, kann ich mein Handeln nicht etwas unterordnen, das dann wiederum einem übergeordneten Sinn und Zweck zugutekommt. Und daraus entsteht, glaube ich, eine sehr, sehr große Erfüllung. Und ich glaube, deswegen befinden wir uns gerade auch in so einer, die immer mehr in so einer Sinngesellschaft sich entwickelt, wo Mitarbeiter sagen, hey, ich will nicht einfach nur einen Job, ja, ich will, dass ich bei einer Firma arbeite, die etwas Sinnvolles macht, dass mein Handeln auch etwas Sinnvollem zugutekommt und sowas. Und weil wir haben nicht mehr, wir haben einfach von allem zu viel. Es geht ja nicht mehr darum, das nächste Auto, das nächste Kleidungsstück, das nächste, wir leben im Überfluss. Ja? Also die Leute, die brauchen something meaningful. Das bekommt man eben, glaube ich, genau dadurch. Und darum ging es auch uns. Also ich spreche da wahrscheinlich so klar drüber, weil ich selber in dieser Situation, dieser Leere war und Inhaltsleere und mich gefragt und diese Fragen gefragt habe.
Wenn du diesen Sinn, von dem du sprachst, den jetzt Everdrop ermöglicht, in einem Satz zusammenfassen darfst, wie würde der lauten?
Also wir versuchen sozusagen mit unserer Unternehmung einen nachhaltigen Lebensstil so einfach zu machen, dass es zum neuen Standard wird. Es soll Spaß machen, es soll Freude machen. Dafür haben wir zwei Industrien geschnappt, eben Haushaltsreinigung und Körperpflege, und versuchen da verschiedene Dimensionen im Bereich Nachhaltigkeit zu adressieren. Das eine ist eben die Reduktion von Plastikmüll oder Müll im Allgemeinen, aber auch zum Beispiel die Reduktion von Emissionen, dass wir achten sehr auf unsere Inhaltsstoffe und sowas. Es gibt so eine ganze Kaskade an Themen, die wir hier adressieren. Genau. Der Sinn ist einfach sozusagen, den Menschen dabei zu helfen, mit viel Freude und Leichtigkeit einen nachhaltigeren Lebensstil zu gestalten für sich.
Ja, dieser Sinn und dieser Purpose von euch ist ja sogar so gut, dass ihr im vergangenen Jahr den German Brand Award dafür erhalten habt, für Best Purpose of the Year. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ihr wurdet ausgezeichnet, ja nicht nur, weil ihr so einen schönen Sinn und Purpose formuliert habt, sondern weil ihr eben auch Treiber für euer Geschäftsmodell, für eure Innovationen, eure Produkterweiterungen ist und weil er nach außen und innen sehr gut funktioniert. Welche Rolle spielt dieser Sinn auch für eure Mitarbeiter? Ich sage mal so Stichwort Employer Branding.
Ich glaube, jeder Einzelne, der hier arbeitet, hat sich bei uns beworben, genau aus diesem Grund. Ich glaube, das lässt sich definitiv so festhalten. Ich hatte jetzt gerade wieder so einen Culture-Check mit einer Kandidatin und sowas, und die gesagt hat, hey, genau das ist mein Thema. Ja, ich würde ganz gerne auch für eine Company arbeiten, die sich irgendwie eher an der Lösung beteiligt, anstatt im Problem zu sein. Kommt auch aus einem sehr konsumgetriebenen Bereich. Genau, und ich glaube, dass das bei unserem Employer-Branding wahrscheinlich so super relevant ist. Das Zweite, was aber dem immer noch zugutekommt, ist, wir versuchen, jetzt muss ich vielleicht einen Ticken ausholen, wenn man im Haushaltsreinigungsbereich, damals bei der Gründung, wenn man sich überlegt, okay, wir sind gestartet mit Putzmitteln, ja, mit einem Refill-Konzept, dann war die Frage, ja, wie sieht das Ding denn aus? Dann hat man die Möglichkeit als Marke zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Marktanalyse, und dann sieht man, dass die Brands, die im Nachhaltigkeitsbereich versuchen, ihre Produktportfolio anzubieten, die haben so einen ganz bestimmten ökigen Look, ja, so ein Look and Feel. Dann haben wir uns damals gedacht, okay, wollen wir denn auch so aussehen? Ja, und dann ist natürlich die Konsequenz, wenn man sich für diese Route entscheidet, dann gibt es ja schon eine Zielgruppe, die lebt schon wahnsinnig nachhaltig, ja, und die erkennt diese Produkte anhand diesem spezifischen Category Code. Man würde dann sozusagen eigentlich in den Verdrängungskampf gehen, ja, weil da sind andere, und mit denen versucht man dann, um diese schon sehr nachhaltig lebende Zielgruppe zu buhlen. Und was wir aber gemacht haben ist, und deswegen auch den Purpose, den du gefragt hast, wir versuchen sozusagen so einen nachhaltigen Lebensstil, der soll auch Spaß machen, der soll Freude machen. Und deswegen haben wir gesagt so, hey, nee, wir gehen ganz bewusst eine andere Route. Wir machen die Produkte so, dass sie in einem breiten Teil der Bevölkerung potenziell ansprechen. Ja? Und zwar Haushaltsreinigung ist in der Regel optisch eine echte ästhetische Folter. Und wir wollten diese Produkte so hübsch machen, dass sie jetzt sagen wir es mal so, aus unserer Generation heraus Instagrammable sind und daraus sozusagen auch die Brücke bauen aus einem Sustainable-Konzept und dem Massenmarkt. Und zum Employer-Brand gehören diese zwei Bestandteile, glaube ich, essentiell dazu. Also das eine ist, Menschen bewerben sich aus Grund von dem ganzen Purpose, aber auch, weil sie sich mit dem Lebensstil identifizieren. So, sie lieben sozusagen den Lifestyle und finden das, die Produkte schön, sie benutzen sie gerne, man lässt unsere Sachen auch einfach in der Küche stehen, ja, man verstaut sie nicht. Also ich meine, Putzschrank ist sozusagen der Kerker für die Designschandaten der Industrie und unsere Sachen lässt du einfach draußen stehen.
Ja, das fällt schon auch sehr auf bei euch. Ihr habt diese Kategorie ganz schön aufgemischt und das sieht man auch im Regal. Man spürt sofort, dass bei euch auch Design eine große Rolle spielt. Jetzt reden wir mal über dieses Schlagwort, das in aller Munde ist, Circular Design. David, vielleicht kannst du das mal mit ganz einfachen Worten auch nochmal unseren Zuhörern nahebringen, was das bedeutet, vor allem eben auch für euch und wie setzt ihr diesen Ansatz um?
Die Idee dahinter ist, glaube ich, dass Produkte so designt und gestaltet werden, dass sie bestmöglich im Kreislauf gehalten werden können. So, das jetzt mal so ganz auf einer Makroebene. Im Detail wird es dann deutlich komplizierter, weil es gibt nämlich ganz viele verschiedene Kreisläufe. Ja, es gibt einen Plastikkreislauf, es gibt einen Papierkreislauf, also es sind verschiedene Ströme. Dann ist natürlich die Frage sozusagen, in welchen Kreislauf geht denn mein Produkt am besten? Und ich glaube, es gibt tatsächlich Produkte in der Kategorie auch schon, die haben Kreislaufkonzepte, allerdings im Kunststoffbereich und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und wir hatten mit unseren Produkten, also gerade mit der ersten Linie gesagt, so hey, wir wollen den Kreislauf wechseln. Ja, also wir haben auch ein Circular Design gewählt, aber wir haben das Konzept so gestaltet, dass wir in den besseren Kreislauf kommen. So, was meine ich damit? Jetzt, wenn man sich den Plastikkreislauf anguckt, wie ist der ideal? Man versucht so viel wie möglich Altplastik zu verwenden, also sozusagen, das heißt immer Rezyklat, Plastik, das sozusagen schon benutzt worden ist, wieder aufbereitet worden ist und erschließt damit den Kreislauf, indem man es wiederverwendet und gestaltet es auch so, dass es halt bestmöglich wieder in diesen Kreislauf rein kann. Jetzt ist die Recyclingquote im Plastik in Deutschland leider noch sehr, sehr gering. Ja, das heißt also, du hast einen sehr, sehr geringen Anteil an Plastik, die auch wirklich wieder zu Plastik werden und aus einer ganzen Reihe an Gründen. Und wir haben allerdings einen Kreislauf, der ist richtig, richtig gut, nämlich der Papierkreislauf. In dem Papierstrom ist es so, dass circa 80% von Papier, das du sozusagen in diesen Kreislauf reingibst, wird wieder Papier. Das ist ein sehr, sehr geschlossener Kreislauf. Und deswegen war die Überlegung, wie schaffen wir sozusagen den andere zirkulare System zu erschließen? Und was dann als erstes Produkt, und so ist es bis heute bei unseren Putzmitteln, du kaufst dir eine Flasche. Die ist bei uns zum Beispiel aus Glas. Es gibt aber auch welche aus Kunststoff. Die sind aus recyceltem Kunststoff. Aber die wirfst du nicht weg, sondern die behältst du. Und dann füllst du eben Leitungswasser rein und es kommt dann eben ein Tab oder ein Pulver. Und der Witz ist jetzt, dieser Tab und dieses Pulver sind in Papier verpackt. Das heißt, das, was du dir immer wieder nachkaufst, ist ein kleines Papiertütchen. Und dann mischst du dir dein Putzmittel selber an oder du mischst dir deinen WC-Reiniger an oder dein Duschgel, you name it. Da haben wir ganz viele Produkte. Ich habe immer richtig gute Laune, wenn ich danach zum Mülleimer gehe und einfach dieses kleine Papiertütchen im Müll schmeiße. Und deswegen ist bei uns, also ich will gar nicht ausschließen, dass es in dem Bereich nicht schon viele Firmen gibt, die eben auch ein Circular Design haben. Wir haben sozusagen so einen Wechsel und ich sage jetzt mal so einen Bruch gemacht, indem wir diesen Kreislauf gewechselt haben zu einem, der unserer Meinung nach besser ist.
Viele dieser Ideen, die ihr umsetzt, sind ja eigentlich gar nicht neu.
Überhaupt nicht. Ja,
dass man Nachfüllpakete hat, Tabs auflöst, Recyclingflaschen hat und. Das sind eigentlich Dinge, die es schon richtig, richtig lange gibt.
Ja.
Warum ist es euch als Marke denn gelungen, da so ein richtig innovatives Produkt, eine Marke daraus zu machen mit all diesen Elementen? Es wird euch ja teilweise sogar ja auch vorgehalten. So, das ist ja, die sind ja gar nicht der Erfinder der Idee.
Ja.
Wie ist das euch gelungen?
Ich glaube, wir haben zwei Brücken geschlagen können. Wie gesagt, das meinte ich eben damit auch, wie kriegt man so nachhaltige Konzepte aus der Nische in den Mainstream? So, und ich glaube, vielleicht kann man eher dann sagen, dass Everdrop so eine Art Brückenbauer ist an der Stelle. Und der eine ist, also unser erstes Produkt, und rückblickend wissen wir auch, dass es vielleicht noch einen Ticken zu schwach war, waren ja Putzmittel-Tabs. So, und diese Putzmittel-Tabs, also haben zwei Aspekte bedient. Zum einen, weil ich gerade gesagt habe, die Flaschen wirfst du nicht weg, ja, sondern die behältst du. Und deswegen können die auch endlich mal richtig schön aussehen. Ja, also das war sozusagen so das Besondere. Du hast dann sozusagen was bekommen, was du auch sehr, sehr ansprechend fandest. Da sind keine riesen bunten Farben drauf, Claims und so weiter und so fort, sondern ganz reduziert, passt zu deiner Lebenswelt. Und dann hast du also den einen Aspekt Design und dann hast du den zweiten Aspekt Convenience. Ja, das heißt, du hast diesen kleinen Tab, nimmst das Wasser oder halt heute ein Pulver und dann löst er sich auf wie eine Brausetablette. Ja, so. Und es gab, du hast natürlich total recht, früher hat man sich auch schon Putzmittel zusammengemischt. Ja, also die Zutaten sind keine Rocket Science. Unser erster Entwickler hat uns damals auch gesagt, ach Jungs, das ist ja lustig, die Putzmittel-Tabs habe ich in den 80ern schon entwickelt. Ja, und dann wir so, okay, was zur Hölle? Ja, damals wollte sie halt keiner haben. Da waren diese bunten Plastikflaschen gerade total in, es war einfach sozusagen noch nicht bewusst, dass Plastik ein Problem sein könnte, ja, oder werden würde. Und dann hat man sich gedacht, ach, das sieht alles so shiny aus, tolle Düfte und tolle Farben und so weiter und so fort. Und am Regal ist ja auch der Kampf immer, wie werde ich gesehen? Das heißt, man wird immer greller, immer lauter, irgendwie individuelle Formen. Und deswegen beim Waschmittel ist es auch so. Ich glaube, wir sind mit eines der nachhaltigsten Waschmittel auf dem Markt. Ja. Du brauchst so richtig wenig, wir passen es an die Wasserhärte an, damit sparst du so unfassbar viel von dieser unnötigen Chemie. Aber das Konzept ist nicht neu. Das nennt sich Baukastenwaschen. Ja, und wenn man auf diese Seite des Bundesumweltamts geht, dann steht da drauf, dass Baukasten das nachhaltigste Waschen ist. Ja. Und nur wenn man sich mal Baukastenwaschen anguckt, was ist das? Also man ermittelt seine Wasserhärte und abhängig von seiner Wasserhärte mischt man dann an der Waschmaschine ein bisschen aktive Chemie, also so Tenside, waschaktive Substanzen rein und den Wasserenthärter, ja, weil man braucht weiches Wasser zum Waschen. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, wer auf dieser Welt kennt seine Wasserhärte, will verschiedene Komponenten an der Waschmaschine zusammenmischen? Das macht doch keiner. So, was haben wir gemacht? Bei uns gibst du einfach die Postleitzahl ein beim Waschmittel. Wir ermitteln deine Wasserhärte und du kriegst deine individualisierte Packung zusammen. Das heißt, du hast einen schönen Holzdosierer, tust einfach rein, richtig, richtig wenig. Und damit hast du wahrscheinlich das kompakteste Waschmittel, geringsten Verbrauch und du vermeidest noch unnötige Tenside. Das ist ein Riesenhebel, den du hast, nur weil du deine Postleitzahl eingegeben hast. Das war's. Nichts anderes. Ja? So, und ich glaube, dieses Thema Convenience, schönes Design und eine schöne Experience. Wir verwenden immer sehr, sehr komplexe Düfte auch und sowas. Ich glaube, das macht's für viele Menschen einfach einfacher, auf solche Konzepte umzusteigen.
Das heißt, vereinfacht gesagt, ihr erhöht die Belohnung und reduziert den Schmerz, den es früher ausgelöst hat, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt hat und ja, im Reformhaus sich da die Einzelteile beispielsweise gekauft hat. Ja, David, bei euch ist mir eins aufgefallen. Ihr hattet einen sehr, sehr fulminanten und aufmerksamkeitsstarken Start als Start-up. Sehr schnell seid ihr in den Medien gewesen. Wir können jetzt auch ein bisschen erahnen, ihr seid beides Marken- und Marketing-Profis, habt da sicherlich viel richtig gemacht. Und dann seid ihr aber auch sehr schnell, sehr, sehr genau unter die Lupe genommen worden und sehr kritisch analysiert worden. Da würde ich gerne ganz kurz ein bisschen drauf eingehen für alle Zuhörer, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben oder nicht begleitet haben, fasse ich das einmal so zusammen, wie ich das wahrgenommen habe. Die Kernfrage war eigentlich, ja, wie nachhaltig ist das denn jetzt wirklich? Beziehungsweise ist die Fokussierung auf Nachhaltigkeit eigentlich nur so eine Art Marketingmasche, ja, damit ich irgendwie attraktiv wirke und auch ein bisschen zeitgeistig diese Zielgruppe anspreche? Sicherlich war der eine Aspekt, ihr habt halt auch super Marketing gemacht. Du hast gerade Instagrammable gesagt. Ja, das ist vielleicht auch schon, hat man vielleicht schon so einen Generalverdacht. Andererseits war man aber auch beim Produkt und hat gesagt, naja, wo ist der Nachweis für die Nachhaltigkeit? Also 2020 war das, glaube ich. Ja, beispielsweise, wo sind die Zertifikate, die ja jetzt so entwickelt werden? Ja, oder sind diese Tenside wirklich pflanzlich? Ist da wirklich kein Öl drin? Was ist mit dem Palmöl und so weiter und so fort? Erste Frage vielleicht erstmal, hat euch das damals überrascht, nachdem ihr so abgehoben seid, dass auf einmal so sehr genau berichtet und kritisiert wurde? Oder habt ihr gesagt, nee, wir sind der Herausforderer und wir haben auch ein Thema, da müssen wir den Nachweis liefern? Wie seid ihr mit der Kritik umgegangen?
Ich glaube, kritisiert werden ist niemals schön. Ja? Aber es gehört dazu und es ist wichtig. Und ich glaube, ohne Kritik bewegt sich auch nichts. Ich glaube, so die Daseinsberechtigung ist gegeben. Jetzt gibt es da zwei Ebenen. Ich glaube, auf der einen Seite war dieser Artikel sehr reißerisch geschrieben und hat, glaube ich, auch einen unserer größten Konkurrenten, also der Frosch-CEO durfte sich fröhlich über uns auslassen und so weiter und so fort. Und der war natürlich sehr sensationsgetrieben geschrieben. Jetzt kann man da sagen, okay, das ist halt einfach Teil der Medienlandschaft. Ja? So, wir haben ja auch die Yellow Press und so weiter und so fort. Das gehört einfach dazu. Da müssen auch so ein paar Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit einiges aushalten. So, ich glaube, das muss man als Unternehmen auch. Dann die Frage sozusagen nach den Nachweisen ist ja auch berechtigt. Ne? Also ich glaube sozusagen für uns, wir sind gestartet, damit die Hörer das so ein bisschen einordnen können. Warum hatten wir denn sozusagen die These, dass unsere Putzmittel-Tabs nachhaltiger sind? Jetzt muss man sich vorstellen, so ein normales Putzmittel besteht zu über 90% aus Wasser. Ja, und wir haben gesagt so, okay, lieber Kunde, wenn du jetzt jedes Mal eine Plastikflasche kaufst, die eigentlich zu 95% aus Wasser ist, und wenn du sie wegschmeißt, ja, dann wird die wieder weggeschmissen, manche packen sie in Plastikmüll, manche nicht. Selbst wenn sie in Kreislauf gehalten wird, wird die ewig transportiert, geschreddert, aufbereitet, gesäubert, eingeschmolzen, wieder zur nächsten Flasche und so weiter und so fort. Also selbst wenn der Kreislauf, was er nicht tut, in sich geschlossen wäre, ist es ein Riesending. Dann muss man sich vorstellen, dieses ganze Wasser, wir haben ja Wasser zu Hause. Ja, und wenn du den Putzmitteltab nimmst bei uns und du die Flasche einfach jedes Mal wieder ausfüllst, die Alternative ist ja, dass die Unternehmen tonnenweise Wasser durchs Land erstmal transportieren, in die Supermärkte stellen, damit es verkauft und diesen ganzen Kreislauf eingeht, versus bei uns kaufst du jedes Mal nur so einen kleinen 4 Gramm schweren Tab. Du kaufst die Flasche nur einmal, hast also nicht die ganzen Transportkosten, das Plastik wird nicht jedes Mal geschreddert etc. etc. 4 Gramm Tab sind viel, viel leichter, du hast einen Papiermüll, besseren Kreislauf. Also die Thesen waren sehr, sehr stark. Die Kritik damals war, yo, um das zu beweisen, müsstest du eine Lebenszyklusanalyse machen. Absolut richtig. Ne? Also eine Ökobilanz aufbauen. Jetzt muss man sich vorstellen, welches Startup auf dieser Welt kann das? Wir haben uns natürlich dann gleich gedacht, dass wir die Kritik bekommen haben. Hey, das machen wir jetzt sofort. Ja, das bringen wir jetzt in kürzester Zeit raus und dann beweisen wir der Welt, ja, dass es das nachhaltigere Konzept ist. Das hat uns sage und schreibe fast 2 Jahre gedauert, bis wir diese Ökobilanz beisammen hatten. Wir hatten das Glück, dass wir zu der Zeit schon Investoren an Bord hatten und dadurch auch personell uns sowas leisten konnten. Aber welches Impact-Startup auf der Welt ist denn in der Lage, sofort eine Ökobilanz und eine Lebenszyklusanalyse aufzustellen in der Art und Güte? So, das ist nicht sehr, sehr leicht. So, jetzt, wenn wir jeden, ich nenne es jetzt mal Impact-getriebenen Unternehmen, das als Voraussetzung auferlegen würden, ja, zu sagen, ich glaube, ich bin das bessere Produkt, ja, dann gewinnt nämlich nur einer, dann gewinnen nämlich die großen Konzerne, die sich freuen, dass es eigentlich keiner irgendwie in der Art der Welt schafft, da irgendwie mit einer guten These Alternativen in den Markt zu bringen. Heute mit der Ökobilanz wissen wir, und das ist auch ein unfassbarer No-Brainer. Refill ist das bessere Konzept. Ja, wir sind schon beim Erstkauf sogar mit der Plastikflasche, haben wir eine bessere Ökobilanz als sozusagen das Flüssigprodukt. Mit jedem Mal wieder auffüllen wird sie substanziell besser beim Waschmittel und sowas. Mittlerweile haben wir die Daten. Damals, zu der Zeit, hatten wir natürlich noch nicht die Fakten, sondern standen da wirklich so mit dieser These und sagten, hey, das ist doch super naheliegend. Ja, wie kommt ihr jetzt da drauf, sozusagen da eine riesengroße Frage drüber zu machen. Und die Redaktion hat ja auch gesagt, ja, ihr spart Plastik, das kann man denen schon eingestehen, aber ob es wirklich nachhaltiger ist, das muss sich erst zeigen und sowas. Ja. Und deswegen, also ich glaube, die Kritik ist gut. Sie hat uns auch dazu bewegt, glaube ich, in einer Geschwindigkeit diese Ökobilanz aufzustellen, wie wir es alleine nicht gemacht haben. Also deswegen muss man immer wieder sagen, egal was man auch so an Kritik einfährt, in der Regel führt es auch zu etwas Positivem. Ob sie so reißerisch hätte sein müssen und sozusagen, und das hat dieses Redaktionsbüro ja mit vielen Startups auch gemacht, ja, die sozusagen im Nachhaltigkeits- mit vielen Impact-Startups, so also fast schon schießbudenartig, jedem Startup so die gesamtliche Nachhaltigkeit so subtil abzuerkennen, das halte ich nicht für sinnvoll. Ja, weil dann zerstören wir wiederum eine Branche, der Konsument ist gänzlich verunsichert und was dann passiert, ist sozusagen diese Analysis Paralysis, Leute sich denken, oh shit, ich weiß gar nicht mehr, was ich vertrauen soll und dann lieber gar nichts machen. Ja. Also spielt dann in dem Fall leider den Großen in die Karten und ich glaube, so weit würde ich sogar gehen, das ist nichts, was das Redaktionsbüro selber wollte. Ja. Also die so ein Effekt und sowas. Deswegen, so sind wir mit dieser Kritik umgegangen. Ich glaube, wie gesagt, sie ist gut und wichtig. Hätte ich mir gewünscht, dass sie ein bisschen ausgeglichener und journalistisch sauberer ausgefallen wäre, ja. Aber man kann nicht nur Lorbeeren kriegen, ja, für alles, was man macht. Das ist im echten Leben so, ist als Unternehmer so. Das gehört einfach dazu. Mhm. Ja. Also nicht nur Best Purpose Brands Awards.
Ja,
es gibt auch immer Menschen, denen das nicht gut genug ist oder nicht gefällt.
Ja, oder wenn man es, so wie ihr das ja offensichtlich getan habt, auch positiv und als Herausforderung zur Weiterentwicklung nehmt. Mir ist das so aufgefallen, ihr wart so in einem Brennglas und man hat so das Gefühl, eure Gesamtentwicklung ging einfach rasant, wofür andere Unternehmen vielleicht 20, 40 Jahre haben, ja, um überhaupt mal Produkte zu entwickeln, sie überhaupt zu internationalisieren und sich dann auch mit der Presse auseinanderzusetzen, das musstet ihr ja alles innerhalb einer kurzen Zeit schaffen und machen. Ja, da ist natürlich einerseits so ein bisschen das Mitgefühl nötig für ein Startup und welche Rahmenbedingungen man eigentlich hat.
Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ne? Also ich meine, es ist hier nicht alles perfekt, was wir machen. Ne? Im Gegenteil, also es ist, deswegen ist Kritik ja auch wichtig. Also auch wir machen de facto viele Fehler. Wir haben so eine ganze Wins and Fails Section auf unserer Webseite, wo wir halt genau darüber sprechen. Ich glaube, Kritik ist gut. Wenn man es jetzt mal auf einem Makro-Level betrachtet, dann ist das ein ganz, ganz schmaler Grat, den die Medien und die Politik da gehen können. Ich wurde das auch letztens in einem Vortrag gefragt, sind denn diese ganzen Green-Claim-Verordnungen, Regularien, die Greenwashing-Vorwürfe und sowas, ist das denn alles sinnig und Ding? Und ohne wäre es ein Problem, ja, weil dann könnte ja jeder herkommen und sagen, ich bin super nachhaltig, kauf Milch, ja. Aber mit zu viel ist auch ein Problem, weil dann zerstört man so eine Bewegung und das ist mit den Claims so, das ist mit den Verordnungen so. Es geht wie immer im Leben ums gesunde Maß und die Balance. Und so ist es hier auch. Deswegen grundsätzlich, glaube ich, finde ich Kritik gut und wichtig. Je ausgeglichener sie ist und je besser es sozusagen alle Facetten beleuchtet, desto besser ist sie, ehrlich gesagt. Ja. Und desto besser ist es auch für diejenigen, an die sie dann adressiert werden.
Ja, und vielleicht ist das ja auch wirklich ein Lerneffekt, nachdem jahrzehntelang diese traditionellen Industrien ja eigentlich machen konnten, was sie wollten, kommt nun mit dieser neuen Kategorie der nachhaltigen Produktion ein sehr, sehr hoher Anspruch auch durch die Konsumenten. Das ist ja erstmal was Positives, ja, dass gesagt wird, ich hinterfrage jetzt erstmal alles, was mir hier in der Werbung erzählt und behauptet wird. Das ist grundsätzlich ja gut. Ja, und wahrscheinlich auch genau in dieser Kategorie muss man auch diese Fragen zulassen. Aber die Art und Weise und was man auch damit anrichtet, ne, das muss man auch jetzt sein. So lerne ich das jetzt von dir.
Total. Mhm.
Ja, vielleicht reden wir auch nochmal zum Abschluss ein bisschen mehr über eure tollen Produkte und auch, wo die Reise hingeht. Also Wachstum, du hast gerade auch gesagt, ihr habt dann auch Investoren aufnehmen können und das Thema Internationalisierung, Produkterweiterung steht hier im Fokus. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wo ihr so hinwollt.
Ja, Weltherrschaft. Nein. Also natürlich wäre es schön, wenn wir wirklich viele Menschen für unsere Produkte begeistern können, weil, wie gesagt, die Ökobilanz zeigt es. Nachhaltigkeit bzw. Refill-Konzepte wieder auffüllen, ist das bessere Konzept. Ja. Ich sage immer so gerne diesen Spruch, vielleicht auch jetzt für die Hörer. Ich versuche, einen Gedanken zu impfen, der euch vielleicht für die Everdrop-Brand gewinnen könnte. Wenn ihr das nächste Mal eure Spülmittelflasche, eure Duschgelflasche, eure Putzmittelflasche, you name it, in den Müll schmeißt, haltet nochmal eine Minute oder kurz inne. Ja. Schaut sie euch an und stellt fest, ihr schmeißt gerade ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll. Das ist eigentlich die größte Perversion unserer Industrie. Der Sprühkopf, diese kleine Mechanik, die da drin ist, dieser perfekt geformte Flaschenkörper, der Druck. Ist egal, ob es unsere Flasche oder eine andere. Ihr schmeißt ein perfekt funktionierendes Produkt. Plastik ist gemacht, um viele, viele Jahre zu halten. Diese Flasche würde noch viele, viele Jahre ihren Dienst verrichten. Und das Einzige, was man machen muss, ist sie wieder auffüllen. So, und es wäre natürlich toll, wenn sich dieses Refill-Konzept noch stärker verbreitet. Am allerbesten natürlich irgendwie mit Produkten, die danach sozusagen im Abfall im Papier landen, weil da haben wir eben den besten Strom. Wenn Menschen, und das müssen wir auch immer wieder erkennen, lieber doch flüssig wollen, wegen noch mehr Convenience und dann zumindest einen Nachfüllbeutel, der aus einem Monomaterial ist und auch gut im Kreislauf gehalten werden kann, aber füllt das Ding wieder auf. Wo soll die Reise hin? Wir haben jetzt ganz viele Schritte gemacht, die uns Schritt für Schritt haben mehr erwachsen werden lassen. Also wir wurden gerade von Stiftung Warentest getestet. Das ist immer so eine kleine Zitterpartie als Startup. Und da wurden unsere Spülmaschinentabs getestet. Wir nennen die immer so die Nackedei-Tabs. Also die haben wir nackig ausgezogen, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Warum muss jeder dieser Spülmaschinentabs in Plastik verpackt sein? Ja, es ist einfach, damit sie nicht bröseln. Ja, damit sie im theoretischen Fall nicht feucht werden. Wir vermarkten jetzt seit 4 Jahren Spülmaschinentabs ohne Plastikfolie und mal sind sie zerbröselt, okay, dann schüttet man das auch noch rein und feucht geworden werden sie so gut wie nie. Das heißt, man kann die einfach guten Gewissens weglassen. So, und jetzt wurden wir getestet gegen die ganzen großen Marken der Konzerne, das von Somat, Finish, Frosch, kannst du alle aufzählen. Und wir sind der beste Classic-Tab im Markt. Also wir haben in puncto Reinigungsleistung am besten abgeschnitten und jetzt kommt's. Und in der Nachhaltigkeitsdimension die geringste Gewässerbelastung. Also in beiden diesen Kategorien die Bestnote bekommen. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn wir noch mehr solche Erfolge schaffen mit unseren Produkten, weil ich glaube, genau wenn man das beides hinkriegt, also Reinigungsleistung und Gewässerbelastung, also die Leistung und Nachhaltigkeit zusammen, dann hat man tatsächlich, glaube ich, etwas geschaffen. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht mal auszuprobieren. Ja, so. Mhm. Und das würden wir gerne noch mit ganz vielen weiteren Kategorien machen. Wir haben noch viel Hausaufgabe in Deutschland. Also unser Marktanteil ist noch zu klein. Ja, also wir sind einfach noch zu viele Menschen, die gedankenlos im DM oder was auch immer einfach die nächste Plastikflasche kaufen. Also probiert uns einfach mal aus. Und wir wollen natürlich auch die Everdrop-Geschichte in andere Märkte noch weiterbringen. So. Mhm.
Sehr schön. Viel Erfolg wünsche ich dir auf jeden
Dankeschön.
Fall. Dabei ist denn eigentlich diese Grundidee von der Reinigung so eins zu eins auf die Körperpflege oder Körperreinigung übertragbar? Oder fremdeln die Menschen damit eher und sagen, oh nee, also hier an den Körper lasse ich das aber nicht.
Ja. Ja,
es gibt ja auch von früher noch so diese Gedanken, dass man bei nachhaltigen Produkten immer Abstriche machen muss.
Ja.
Ja, die sind dann entweder zu teuer oder die reinigen nicht wirklich, ja, oder die sind irgendwie, lösen irgendwelche schrecklichen Reaktionen aus. Welche Erfahrungen macht ihr denn mit dieser neuen Kategorie?
Ja, also ich glaube, es gibt Produkte, da ist es ein bisschen leichter. Ne? Also wir haben so Produkte, würde ich sagen, weil du gesagt hast, die gab es schon sehr, sehr lange. Ja, das sind einfach feste Seife, feste Shampoo, feste Conditioner, ne? Das sind so Seifenstücke und sowas. Da sind ganz tolle Inhaltsstoffe drin, Pflegestoffe und so weiter und so fort. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenig Aspekte, die sozusagen Berührungsängste auslösen könnten. Interessanter ist es bei den Pulverprodukten. Das geht nicht bei allem. Also zum Beispiel ist es sehr, sehr, sehr schwer, bis eigentlich ist es unmöglich, eine Gesichtscreme oder alles, was sehr fettig ist, in Pulverform darzustellen. Deswegen bei solchen Produkten wird man auch in der Zukunft wahrscheinlich um diesen Aspekt nicht herumkommen. Bei Duschgel und Handseife ist es sehr, sehr leicht. Ne? Und da ist es auch schon so, dass sozusagen die Kundinnen natürlich, weil da Pflegestoffe drin sind und sowas, die Produkte sehr, sehr gerne nutzen. Also die Wiederkaufsraten sind da sehr, sehr gut. Da merken wir tendenziell eher nur sozusagen, dass es viel in den Markenstretch ist. Also gar nicht so, dass das Produkt per se nicht so gut angenommen ist. Aber immer wenn ich das auch Menschen erzähle oder jetzt, wir haben so ein Refill-Konzept für ein Deo. Das Ganze, also der Deo-Stick ist sozusagen in einer Papierhülse drin. Man kauft sich dann ähnlich wie bei uns die Flaschen, einmal so einen Plastikcontainer und dann kann man das Papier reintun und dann hat man dann praktisch ein richtig schönes Deo-Case. Sieht auch wieder hübscher aus als das, was die anderen Sachen so im Markt sind. Und wenn es fertig ist, schmeißt man eben nur so ein kleines Papierstückchen weg und füllt wieder ein Deo im Papier auf. Und jetzt ist es so, dass natürlich die Marke natürlich die Herausforderung mitbringt, dass die meisten Menschen sagen, was, ihr macht auch Körperpflege, ja? Also ich habe euch jetzt eigentlich mit Putzen assoziiert. Also da kommt man eher in solche Bereiche rein. Wir haben uns trotzdem entschieden und bis jetzt wird es auch gut angenommen, das alles unter Everdrop als Dachmarke laufen zu lassen. Aber da gibt es bestimmt, weil wir auch hier gerade so im Publikum sehr, sehr viele Markenspezialisten haben. Also da gibt es sehr, sehr viel Pro und Contra für jede Strategie und gibt auch ganz viele, die sagen so, das kriege ich jetzt wirklich nicht in meinem Kopf rein, dass ich da ein Deo von Everdrop kaufen soll. Und andere finden es total klasse, weil sie sagen, doch, das ist plastikfrei oder reduziert Plastik und das ist ein Refill-Konzept. Genau, also von daher, ich glaube so grundsätzlich bei den Produkten, die wir anbieten, kein Problem. Der Stretch liegt da, glaube ich, eher so an der Marke.
Lieber David, vielen Dank für die spannenden Einblicke über eure Markenentwicklung und Markenreise, über euren Purpose und den Sinn dahinter. Ganz zum Schluss möchten wir noch etwas über dich persönlich lernen und deswegen haben wir unsere Rubrik Markengeflüster. Dazu habe ich ein paar schnelle Fragen an dich und antworte doch bitte ganz kurz darauf. Deine persönlichen Fails und Wins im Zusammenhang mit Everdrop.
Also ich glaube, mit dem Fail zuerst gestartet. Wir haben natürlich Millionen Sachen verbockt schon in unserer Geschichte. Eine Sache, die ich immer sehr lustig fand, weil das Kundenfeedback dazu so prägend war, war die erste Generation von unseren Putzmittelflaschen. Wir hatten diese Tabs und diese Tabs lösen sich auf. Und wenn die sich auflösen, entsteht ein bisschen Druck auch. Ne? Und wenn man den Sprühkopf dann früher zudreht, wir hatten noch keinen, der sozusagen einen Mechanismus dafür hat, den Druck auch zu handeln, dann ist Folgendes passiert, dass dann der Sprühkopf angefangen hat zu tropfen. So, und dann hat uns ein Kunde geschrieben, ich weiß jetzt, warum ihr Everdrop heißt, dieses Ding hört ja nie auf zu tropfen. Und sowas sind natürlich, also unsere ganzen Fails sind natürlich wirkliche Bummer und die schlagen natürlich total die bringen dann einen als Unternehmer dann teilweise zu verzweifeln. Die Post hat unsere ersten Putzmitteltabs durch Walzen in Briefen gemacht und die kamen als Pulver an. Und ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde lang darüber erzählen, was schon alles schiefgelaufen ist, von Pulver, das klumpt und so. Dem gegenüber stehen natürlich auch viele Erfolge, eben die viele Auszeichnungen, dankerweise auch von euch eine erhalten haben. Oder wie gerade eben gesagt, das erste Mal dann von Stiftung Warentest auch einen Erfolg eingefahren gegen wirklich Multimillion-Dollar-Konzerne, ja, also gegen die Großen, die ja schon viel, viel länger und im Markt sind als wir, dass wir da sozusagen Bestnote in Reinigungsleistung bekommen haben und in Gewässerbelastung ist natürlich ein Riesenwind. Also ich glaube, das würde ich so sagen, sind die größten Fails und Gewinne und natürlich, dass wir hier so einen Arbeitsplatz geschaffen haben für echt tolle Leute. Ja, also ich freue mich immer jeden Tag, wenn ich ins Office gehe und die ganzen Menschen sehe, die hier arbeiten. Das ist für mich ein großer Win, das hier alles erleben zu dürfen.
Was glaubst du, wirst du in deinem Leben nochmal eine weitere Marke gründen?
Das führt wieder auf die Frage zurück, ob es sinnvoll ist, Personal Care unter Everdrop zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann mal eine total abgefahrene Idee haben, wo wir dann selbst sagen, okay, das macht jetzt, das bringen wir jetzt einfach nicht mehr darunter. Und dann vielleicht irgendwie so Tochtermarken zu lancieren, die unter Everdrop und sowas und wieder neu aufzubauen, die dann vielleicht eigenständig funktionieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, hätte ich auch Lust drauf und ja. Könnte mir schon vorstellen, dass da auch was passiert.
Die letzte Frage hat nichts mit Marke zu tun, aber wir fragen sie trotzdem. Putzt du denn überhaupt selbst?
Das ist wirklich eine gemeine Frage. Ich putze natürlich selbst, nicht immer. Also wir haben natürlich auch eine Haushaltshilfe, die uns regelmäßig hilft. Wir sind beide berufstätig, aber ich teste jedes unserer Produkte zu Hause. Ich koche wahnsinnig viel und gerne. Also die Küche ist sozusagen so mein Putzfeld und sowas. Da mache ich sehr, sehr viel. Aber ich kriege trotzdem, muss man natürlich ganz ehrlich sagen, einmal im Monat auch Unterstützung.
Vielen lieben Dank an dich, David. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und so viel Neues zu lernen. Ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Erfolg für die Weltherrschaftspläne und die Ausweitung der Marke oder des Unternehmens in weitere Kategorien.
Vielen Dank an dich, Saskia, und danke an alle Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben, fürs Zuhören.
Ich habe aus dem Gespräch mit Everdrop 3 Erkenntnisse mitgenommen, die ich gerne noch einmal herausstellen möchte. Start with the why. Ein sinnstiftender Unternehmenszweck ist zwar schön und gut, aber die große Kunst ist es, daraus Produkte zu entwickeln, die nützlich sind und die auch gerne Spaß machen dürfen. Darüber hinaus liegen große Chancen für Unternehmen darin, die etablierten Category Codes zu überwinden und sich über ein neues, innovatives Design zu differenzieren. Und nicht zuletzt, Kritik mag erstmal sehr unangenehm sein, kann aber auch zu Wachstum und Innovation beflügeln. Das war der Design Perspectives Podcast. Heute mit einem Blick auf das Thema Marke und Purpose. Mein Gast war David Löwe von Everdrop. Ich bin Saskia Diehl von der GmK Markenberatung und unterhalte mich als Markenexpertin hier im Podcast mit Menschen, die Marken machen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr Design Perspectives abonniert. Bei Fragen und Anmerkungen meldet euch gerne unter podcast@gdc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.